Ich lese aus Offenbarung 2, Vers 18 bis 29, das ist Botschaft an Gemeinde in Thyatira. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Flügel glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust, ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzen Opfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient, aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen, ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Also der Text ist Offenbarung 2, den wir am Anfang schon gelesen. Wir haben ja vorletzten Mal zusammen das Sendschreiben nach Gemeinde von Pergamon angeschaut. Und jetzt ist das von Thyatira. Und das ist einfach nochmal so eine Art ein Überblick, dass wir sehen, die Sendschreiben sind alle genau gleich aufgebaut. Die haben alle in jedem Sendschreiben wie Jesus beschrieben, als wie er ist, wie er der Gemeinde begegnet. Es wird eine Anerkennung ausgesprochen, es wird ein Lob ausgesprochen, es wird eine Kritik ausgesprochen, eine Androhung, die Missachtung von dieser Kritik. Es wird einen Rat geben, das Handeln von Jesus wird sichtbar und am Schluss gibt es eine Verheißung für die, die das ernst nehmen und auf das Wort von Gott reagieren. Und hier haben wir jetzt also Jesus, der sich als Sohn von Gott, wo wie Augen von Feuer die Gemeinde anschaut. Das ist das Bild davon, etwas, das durch die Tür blickt. Das ist vielleicht fast ein bisschen beängstigend, könnte man meinen, so etwas, das eben wo nichts verborgen ist, Füße, die glühen, da ist etwas von Eifer drinnen und eine Anerkennung, ich kenne euer Tun. Da ist Liebe, da ist Glauben, da ist Dienst, da ist Geduld, Ausdauer. Und eure Werke sind jetzt grösser als früher und nicht alle haben an der falschen Lehre festgehalten. Also das ist eine ganz lange Lobliste, die wir hier haben und Kritik, dass die Isabel, die sich als Prophetin aufspielt, in dieser Gemeinde geduldet wird, wo die Leute verführt zu Götzendienst und Unzucht. Und die Aufforderung, Buße zu tun, dass sonst Anhänger werden schreckliches Büssen aushalten, den Rat halten, an dem fest, was er hat, und dann das Handeln von Jesus, das ist hier sehr ausführlich in diesem Sinn geschrieben, die Isabel wird mit Krankheit geschlagen, ihre Kinder werden sterben. Aber es ist interessant, Jesus gibt ihr auch Zeit, hat ihr auch Zeit gegeben, umzukehren, für Buße zu tun. Und am Schluss Verheißung, wir werden Macht auch über Völker haben. Das einfach noch einmal ganz kurz der Überblick über das Sendschreiben, das wir am Anfang vom Gottesdienst schon im Originaltext haben gesehen. Und wir tun uns jetzt fokussieren, ich kann nicht das ganze Sendschreiben mit all diesen Bereichen beleuchten. Ich merke, dass es das letzte Mal ein bisschen lang gegangen, wenn wir alles probieren zu machen. Probieren uns zu fokussieren, so wie wir das letzte Mal uns fokussiert haben auf Bileam und auf Balak und auf Nikolaiten. Tun wir uns heute fokussieren auf Isabel. Was ist damit gemeint? Wer ist die Frau? Was ist das für ein Geist, der da reinkommt? Und warum kann der reinkommen? Vor allem, wie kann ich dann wieder rausfallen? Das ist dann natürlich das Spannende. Und wie immer, wir haben es schon gemerkt, wenn wir die Offenbarung auslegen wollen, die Offenbarung verstehen wollen, da ist ganz viel Bildsprache drin, die aus dem Alten Testament kommt. Beim Bileam und beim Balak haben wir es schon gemerkt, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und wir können letztendlich nur verstehen, was das für ein Geist ist, der da dahinter steckt, wenn wir die Geschichte kennen. Und auch hier, wenn wir die Isabel anschauen wollen, müssen wir schauen, was ist der Hintergrund? Wo kommt die in der Bibel vor? Was spielt sie dort für eine Rolle? Was hat sie für einen Charakter, für einen Einfluss? Was macht sie? Und dann können wir näher den Geist, der dahinter ist, erkennen und auch können Rückschluss ziehen auf uns heute. Gut. Das ist das da. Dann gehen wir jetzt in das Alte Testament. Das ist 1. König 16, 29 bis 33. Wo die Bibel das erste Mal auftritt. Wir sind jetzt also, wir machen jetzt einen Zeitgump. Das letzte Mal waren wir beim Bileam und beim Balak. Haben wir gesehen, dass sie Moabiter waren. Der Moabit war König. Das Volk Israel war von der Wüste her unterwegs in das verheißene Land. Hat bei den Moabiter, bei den Ammoniter und bei den Edomiter vorbei müssen, durch die Länder durchziehen. Und dort hat ja nachher der Balak, eben der König von den Moabiter, der Bileam, beauftragt, jetzt das Volk zu verfluchen, dass sie nicht weiterkommen. Und das ist ja dann auch nicht gelückt. Und nachher sind sie ja in das verheißene Land eingezogen. Wir haben das letzte Mal die ganze Wüstenwanderung auch noch ein bisschen neuer miteinander angeschaut. Und es ist schon ein Bild. Die Wüstenwanderung vom Volk Israel ist ein Bild für uns als Gemeinde. Der Weg, den wir vor uns haben, ins verheißene Land, in unser verheißene Land, in das Erbe, das wir einnehmen sollen, das Gott für uns parat hat. Und auch wir sind genau diesen glücklichen geistlichen Mächten mit denen konfrontiert. Und wir müssen mit Weisheit und mit Gottes Kraft die Mächte überwinden, so wie es das Volk Israel müssen. Dass sie das Land einnehmen können. Und was sie es nachher eingenommen haben und verteilt haben unter der Herrschaft von Josua, sind ja nachher eine Zeit später die ersten Könige eingesetzt worden. Der Saul, der David, der Salomo. Und nach dem Salomo hat es ja nachher eine Spaltung gegeben. Vom Nord- und vom Südreich. Im Südreich ist der Rehabeam, der Sohn vom Salomo, König geworden. Und im Nordreich, über all den anderen Stämmen, ist der Jerobeam König geworden und hat nachher eigentlich das Volk anfangen zum Götzendienst verführen. Und in der Linie von dem Jerobeam, vom Nordreich von Israel, ist eben nachher der König Ahab eines Tages König geworden. Und die Isabel, das ist die Frau von dem Ahab gewesen. Das lesen wir im 1. Könige 16. Ab Vers 29 bis 33. Kannst du hier ein bisschen mehr Licht geben? Das ist die Mitte von der Zahlbeleuchtung, da der Mittler, weißt du nicht, da vorne. Da brauche ich nicht unbedingt Licht da vorne. Die, genau, das ist es noch nicht so, ja. Wo ist die Lampe? Da. Ist die da? Da. Ab Vers 29. Die Herrschaft Ahabs, des Sohnes Omris, über Israel begann im 38. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria über Israel. Also ich habe jetzt Nordreich, hat Samaria als Hauptstadt gehabt. Und Juda ist, die Hauptstadt ist Jerusalem gewesen, Südreich. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Jerobeam, dem Sohn Nebats, zu führen, nahm er auch noch Isabel, die Tochter von Et-Baal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er dem Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Während seiner Herrschaft baute Hiel, ein Mann aus Bethel, das ist nachher
Argentinien, weiter in Chile. Das können wir auslassen. Das ist also der Anfang von der Geschichte von Isabel. Also Isabel war eine Sidonierin, hat zu diesen Völkern gehört, wo Gott gesagt hat, sie sollen sie aus diesem Land raustreiben und sie sollen sich auf gar keinen Fall mit diesen Leuten vermischen. Sie sollen die Brüche, die Religionen, die Kulten von diesen Völkern auf gar keinen Fall übernehmen. Und der König Ahab heiratet jetzt so eine Frau, die genau das macht, wo Gott gesagt hat, soll nicht machen, sie bringt den ganzen Götzendienst, sie bringt die ganze Zauberei, den Baalskult, den Aschera-Kult jetzt ins Volk Israelinnen, und der Ahab baut ihnen noch einen Tempel. Wenn es wäre ja noch eins, wenn sie das würden machen. Das Problem hat ja, wie gesagt, schon unter dem Salomo angefangen, wo so viele Frauen hatte. Und schon dort ist ja der Einfluss von diesen anderen Religionen, anderen Kulten reingekommen. Das ist ja der Grund, warum es sich nachher das Nord- und Südreich geteilt hat. Das war also schon bereits ein Gerichtsvolk gewesen, dass ein Reich geteilt wird, weil hier Götzendienst ist reingekommen. Und jetzt wird es noch schlimmer, sozusagen. Und wenn wir weiterlesen, wir wollen ja ein bisschen entdecken, was hat die Isabel für einen Geist, in was für einem Erbe, in was für einem Geist, in was für einem Charakter lebt sie. 1. Könige 18, ab Vers 2 lesen wir nachher weiter. Und wir können ja Vers 1 lesen, der Elia ist ja nachher auftreten, der Prophet vom Herr, und hat dem König Ahab gesagt, es wird jetzt einfach nicht mehr regnen, und zwar genau so lange, wie ich es sage. Und das Land ist ja nachher durch das in eine grosse Dürre, in eine grosse Hungersnot geraten. Die Monate vergingen, und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, geh und zeige dich Ahab. Ich will dem Land Regen schicken. Also jetzt hat es 3 Jahre nicht mehr geregnet. He? Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen. Und der Ahab hat natürlich Elia verfolgt. Da hat man probiert, einzusperren, zu töten, weil er ihm ja schlechte Sachen angekündigt oder angedroht hat. Oder weil Elia schuld ist, dass es jetzt 3 Jahre lang nicht mehr geregnet hat. Inzwischen war in Samaria eine grosse Hungersnot ausgebrochen. Deshalb ließ Ahab seinen Palastvorsteher Obadiah rufen, der ein treuer Anhänger des Herrn war. Er hatte einst, als Isabel alle Propheten des Herrn töten ließ, 100 Propheten in 2 Höhlen verborgen, in jeder Höhle 50, und hatte sie mit Essen und Trinken versorgt. Also jetzt erfahren wir hier von einer Geschichte, wo wir nur als Erzählung mitbekommen. Der Palastvorsteher, der Obadiah, ist ein treuer, gläubiger Diener von Gott gsi, und die Säbel hat irgendeinisch, wir wissen die Umstände nicht genau warum, die absurde Idee gehabt, alle Propheten vom lebendigen Gott zu töten. Man kann nur mutmassen, warum das so ist. Es ist ja interessant, vorher, eben unter dem Salomo, sind die fremden Götter, die fremden Kulten, Stückchen, ja auch schon reingekommen, sie sozusagen zum Gott von Israel dazu. Also es hat dann einfach verschiedene Möglichkeiten gegeben von Anbetung, sozusagen. Also man hätte sich ein bisschen auslesen können, welchem Gott man jetzt Opfer bringen will und welchem Gott man jetzt dienen will. Und das war ja in der ganzen damaligen Welt normal gewesen, dass es mehrere Götter gibt. Und da hat man ein bisschen geschaut, dass man die alle irgendwie besänftigt und zufriedenstellt. Und ich stelle mir vor, dass es eben in Israel so war, dass es auch also noch Leute gegeben, die nach wie vor an Gott festgehalten haben, ihn angebetet haben, ihn verehrt haben. Und jetzt hat es aber irgendwie auch einen Konflikt gegeben, wo wir, wie gesagt, hier nicht näher wissen. Es kann sein, dass die Propheten vom Herrn gegen den Götzendienst aufgestanden sind, der da diese Ebene reinbringt und sagt, das ist nicht richtig, das werden wir dann auch noch sehen, das ist durchaus wahrscheinlich, weil der Elia nämlich genau das auch gemacht hat und dass diese Ebene gesagt hat, ja, so nicht, weg mit denen, oder? Und der Obadiah, der hier eben 100 von diesen Propheten versteckt in Höhlen, 50 hier und 50 da, also heimlich versorgt, dass sie nicht umkommen, also denen, denen das Leben gerettet hat. Das ist etwas, was wir hier erfahren. Also die Säbel ist jemand, der die wahren Propheten von Gott eliminiert, killt, ausschaltet, keinen Platz hat. Und nachher folgt dann die ganze Geschichte hier, die können wir jetzt nicht, können wir nicht alles lesen, wo nachher der Elia auftritt Und Ahab sagt so, und jetzt bringt da alle eure Baalspriester und versammelt sie auf dem Karmel und das ganze Volk soll Zeugen sein. Und dann bauen wir einen Altar. Ihr baut einen für euren Baal, ich baue einen für unseren Gott. Und dann legen wir Opfer drauf und dann beten wir zu unserem Gott. Und der Gott, der recht Gott ist, wo der wirklich Gott ist, der soll mit Feuer antworten und das Opfer verzehren. Also jetzt kommt es zu einem gewaltigen Showdown hier. Also das ist eine extrem eindrückliche Geschichte, aber ich muss auch sagen, der Mut, den der Elia hatte, so herzustehen, das ist gewaltig, oder? Von diesen Mächten, die hier eben, es sind schon die Propheten, sind alle umgebracht worden, es sind nur noch 100, die überlebt haben. Und er geht direkt zu diesem König her und sagt ihm ins Gesicht, so, und jetzt holst du dein Volk und jetzt bringst du die Baalpriester. Und jetzt schauen wir mal, welcher das da wirklich Gott ist und welcher nicht. Also, es ist eine gewaltige Herausforderung, die er sich da reingibt. Aber er tut das natürlich, weil Gott das einfach sagt. Er ist einfach treu und gehorsam. Wir werden dann nachher noch sehen, wie schnell seine Mut da wieder verlassen hat und seine Kühnheit. Und dann ist es tatsächlich so, die Baalspriester, die beten da zu ihrem Baal, die tanzen um den Altar herum und ritzen sich die Haut ein und kommen in Ekstasen und eine Sache und es passiert einfach nichts. Und dann kommt der Elia und sagt, schüttet da noch ein paar Fesseln Wasser drüber. Und dann spricht er ein Gebet zu Gott im Himmel und sagt so, jetzt du Gott, Vater von Abraham, Isaac und Jakob, erweist du dich als der lebendige Gott und sagt, dass du hier der Gott von uns bist und push, kommt das Feuer oben ab und verzehrt das Opfer und das Volk ist natürlich entsetzt, durchklüpft und in dem Moment sagt nachher der Elia so, und jetzt werden die Baalpriester alle beseitigt und umgebracht und das wird nachher auch so gemacht. Das ist jetzt einfach noch eine Erzählung, ihr könnt es da selber. Im 1. Könige 18. Nachlesen. Wir gehen jetzt weiter ins Kapitel 19, Vers 1, was jetzt nämlich nachher passiert. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder und der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Das ist jetzt also der gleiche Berg, wo Mose Gebotstafeln bekommen hat, oder führend, führende Busche, haben wir das letzte Mal angeschaut, wo der Berg ist. Dort herren ist er jetzt geflohen und sich dort in der Höhle gegangen. Verstecken. Also jetzt sehen wir, was passiert, wenn der Geist von der Isebel redet. Was löst das bei einem Heiligen, bei einem Boten von Gott, bei einem Prophet? Ich würde sagen, wir haben es auch gesehen, bei einem Sohn von Gott. Wir haben gesehen, Elia war einer von denen, der im übernatürlichen Bereich gewandelt ist, der Zeichen und Wunder tat. Kurz vorher hat er einen Bub, der gestorben ist, wieder zum Leben auferweckt. Wir sehen hier, wie eine übernatürliche Versorgung er überkommt. Und trotzdem, dass er eigentlich so ein mächtiger Diener ist von Gott, so gewaltiges erlebt hat, jetzt hier, auf dem Karmel, in dem, wie sich Gott zu ihm gestellt hat. Und jetzt kommt ein Wort von dieser Isebel. Ein Ausspruch. Und jetzt ist plötzlich die ganze Hoffnung weg, der ganze Mut ist weg, Angst kommt rein, er flüchtet und Es ist eine ungeheure Depression, die auf ihn kommt. Er will nur noch sterben. Er wird depressiv. Er hat sogar Selbstmordgedanken. Ich will am liebsten sterben. Und das sehen wir jetzt etwas, wo das auswirkt. So eine, was das für eine geistliche Macht ist, die in der Isabel wirkt, oder? Dass jetzt so ein Mann von Gott auf so eine Art kann entmutigen, eingeschüchtert, Angst haben, flieht, davonläuft, depressiv ist, entmutigt ist, bis jetzt zu Selbstmordgedanken. Ich möchte nur noch sterben. Da sehen wir also, es ist eine mächtige Power, die da dahinter steht. Das ist nicht einfach nur eine Frau, das ist nicht nur klar. Das ist, wenn man es anschaut, es ist um sein Leben gegangen. Das ist schon logisch, es ist schon noch nachvollziehbar, dass es einem Angst macht, oder? Wenn einer sozusagen dein Todesurteil, beschließt und verkündigt. Vers 2, gelesen, ja. Ah, nein, das ist noch interessant, da geht es noch weiter. Ja, doch, der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Also, das ist noch so eine Aussage von Elia, wo so die Hoffnungslosigkeit drin kommt. Das stimmt übrigens gar nicht, oder? Das leben ja die Hunde, die der andere versteckt hat, leben ja noch. Das ist nicht der Einzige, aber es fühlt sich so an, oder? Jetzt bin ich hergestanden für dich. Ja, dir dient. Ich habe mich, es hat total in die Hose gehen können, oder? Ich bin wie ans Äußerste gegangen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und jetzt, bin ich alleine, verlassen, entmutigt. Bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist, der irgendwie noch an diesem Glauben festhält. Ich bin ganz am Armen. Oder das Selbstmitleid, das da mit hineinschwingt. Ja. Und es ist ja interessant, wir können jetzt nicht den ganzen Text lesen, aber ihr könnt es ja noch für euch daheim sonst noch nachlesen, wie ein Gott nachher mehrmals muss ermutigen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Und nachher kommen ja die verschiedenen Manifestationen von Gott hier. Und Gott ist nachher nicht im Sturm, Gott ist nicht im Erdbeben, ist nicht im Feuer, sondern in dem leisen Säuseln. Das nachher heisst, dass Gott ihm noch einmal begegnet und wo er ihm noch einmal Mut gibt und sagt, jetzt um die Hitze ist fertig, Depression, jetzt ist fertig, Trübsalblase, jetzt ist fertig, Selbstmitleidbaden, jetzt gehst du. Und er gibt ihm dann den Auftrag, soll nach Syrien gehen, dort den König einsetzen, soll nach Israel gehen, ins Nordreich, und dort einen neuen König ernennen. Und nachher macht er das. Also Gott muss ihn da recht massiv aus dieser Krise, aus dieser Depression, aus dieser Flucht wieder rausholen und ihn wieder aussieht, dass er ihn wieder als sein Diener brauchen kann. Also es ist ein gewaltiger Taucher, den er da macht. Aufgrund von diesem Wort vor Isabel. Und wir haben also gesehen, also der Geist von Isabel, der killt, tötet Propheten von Gott. Die Stimme von Gott ist das eigentlich. Also man hat keine Offenbarung mehr, wenn die nicht mehr da sind. Man weiß gar nicht, was Gott eigentlich will. Und man ist ja nachher, wenn man nicht mehr weiss, was Gott will, wenn man sein aktuelles Reden nicht mehr vernimmt, oder seine Rhema-Worte nicht mehr kommen. Was hat man denn noch? Oder ist man, bleibt man irgendwo auf diesen religiösen Traditionen hocken und kann nur noch einfach das weiter tradieren und machen, was man schon immer irgendwie gemacht hat. Und es kommt keine neue Offenbarung. Und das Volk verhungert eigentlich geistlich, weil es keine neue Offenbarung bekommt. Und es verwildert dort. Das heisst, das Volk, das keine Offenbarung hat, wird, wie heisst es? Der Spruch wird irgendwie verwildert, so in dieser Art. Oder verwahrlost, genau, das ist es. Ein anderes Beispiel von dem Geist von Isabel haben wir im Neuen Testament in der Frau von Herodes. Die Herodia, die sich vom Johannes vom Täufer auf die Zehen geschalpert fühlt, weil sie ihren und dem König Ehebruch, wer ihr das vorwirft. Und sie hat nachher wie den Hass, den Plan in ihrem Herz, der Mann muss weg. Und ihr kennt ja sehr wahrscheinlich die Geschichte, nachher bei einem Festanlass, wo die Tochter von dieser Herodia tanzt und der König Herodes ist so begeistert von diesem Tanz und sagt so etwas Blödes, wie du kannst dir alles wünschen, was du willst, ich gebe dir's. Und nachher kommt die Mutter zu ihrer Tochter und flüstert ihr ins Ohr, fordert den Kopf von Johannes. Und die Tochter geht her und sagt das. Und der König Herodes hat das vor allen Gästen, das Besprechen gemacht, du kannst nicht zurück. Und der Johannes wird dort, eben auch wieder ein Prophet von Gott, einer, der Jesus angekündigt hat, der ihm den Weg bereitet hat, wird gekillt von so einem Geist von Eifersucht, Missgunst. Und ja, was alles noch drinnen steckt, wir werden das noch weiter sehen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Geschichte vom Ahab und von Isebel ist noch nicht fertig. Wir gehen da jetzt ins Kapitel 21. Vers 1. Einige Zeit später geschah Folgendes. Ganz nahe bei dem Palast König Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg, der einem Mann namens Nabot gehörte. Da sagte Ahab zu Nabot: Dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben, oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Doch Nabot antwortete: Der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Voller Zorn und Ärger darüber, dass Nabot aus Jezreel gesagt hatte, ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ahab in seinen Palast. Er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. Was ist nun mit dir? Fragte seine Frau Isebel, als sie zu ihm hereinkam. Was hat dich so aufgebracht, dass du nicht einmal mehr essen willst? Ich habe zu dem Jezreeliter Nabot gesagt, verkaufe mir deinen Weinberg oder lass mich ihn gegen einen anderen eintauschen. Und er antwortete, ich werde dir mein Weinberg nicht geben, erzählte Ahab ihr. Du bist doch der König von Israel, sagte seine Frau Isebel da zu ihm. Steh auf und iss und ärgere dich nicht, ich werde dir Nabots Weinberg verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel und verschickte sie an die Ältesten und die anderen führenden Männer der Stadt, in der Nabot lebte. In ihren Briefen ordnete sie an, ruft ein Fasten aus und gibt Nabot dabei einen Ehrenplatz im Volk, setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollen ihn beschuldigen, du hast Gott und den König verflucht, dann schleppt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode. Die Ältesten und die anderen führenden Männer, die in der Stadt wohnten, befolgten Isebels Anweisungen und verfuhren, wie sie es ihnen in den Briefen beschrieben hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und wiesen Nabot einen Ehrenplatz vor dem Volk zu. Dann kamen zwei Schurken, die saßen ihm gegenüber und klagten ihn vor den Ohren der Anwesenden an. Nabot hat Gott und den König verflucht. Er wurde aus der Stadt hinausgeführt, gesteinigt und starb. Danach benachrichtigten sie Isebel, Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Als Isebel hörte, dass Nabot zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Ahab, geh und nimm den Weinberg in Besitz, denn der Jezreeliter Nabot dir nicht verkaufen wollte, denn Nabot ist tot. Und als Ahab hörte, dass Nabot tot war, ging er sofort hinunter, um Nabots Weinberg in Besitz zu nehmen. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe, steh auf und geh zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Richte ihm folgende Botschaft aus. So spricht der Herr, du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage zu ihm, so spricht der Herr, die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgelegt haben. Also der Elia nochmal ganz einen netten Auftrag, den er auch ausführt nachher. Und Vers 23, wenn wir da noch ein bisschen weiterlesen, geht er nachher eben zum Ahab und da ist nachher auch das Gericht über die Isebel, Vers 23. Und über Isebel hat der Herr gesagt, die Hunde werden Isebel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Wer aus Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird den Hunden zum Opfer fallen und die auf offenem Feld sterben werden.
werden von den Vögeln gefressen werden. Also da ist jetzt ganz klar das Gericht von Gott, das hier angekündigt, ausgesprochen wird über das Vergehen vom Ahab und von der Isebel. Es ist interessant, wenn wir jetzt die Geschichte hier anschauen, weil die gibt uns jetzt sehr viel Aufschluss, wie das so funktioniert, das ganze Spiel. Interessant ist, dass Gott, ob schon die Isebel hier das Ganze anzettelt, oder? Wer zur Rechenschaft zieht? Ja, der Ahab. Du hast gemordet, sagt er ihm. Und du hast geraubt. Dabei hat er sie alles gemacht. Also, Gott lässt sich nicht seine Ordnungen, die er gesetzt hat, durcheinander bringen. Er hat ihm ein Mahab das Mandat gegeben, zu regieren. Er war der König, nicht die Isebel. Sie war nur seine Frau. Aber du spürst jetzt, was das für ein Geist ist, oder? Was das da auslöst und was es braucht, dass der Geist überhaupt aktiv werden kann. Es braucht nämlich einen Leiter, einen König, der schwach ist. Der sein Mandat nicht nimmt. Der nicht hersteht. Und wenn ihr jetzt das Verhalten hier anschaut vom Ahab, also es ist peinlich, oder? Es ist eigentlich, es ist wie ein kleines Kind. Ich meine, am Anfang verhält er sich ja sehr korrekt, oder? Das muss man ihm auch zugestehen. Er geht her und sagt, oh, das ist da gerade so, die Weinberg ist da gerade direkt neben meinem Palast. Das wäre doch super, wenn du mir den könntest verkaufen. Weißt du, ich könnte da Gemüsegarten machen. Ich gebe dir viel bessere. Oder wenn keine anderen wussten, die zahlen nicht das. Also, es ist ganz ein faires Angebot. Das muss man schon sehen. Also, er ist nicht von Anfang an darauf aus, in irgendein Unrecht zu begehen. Oder? Aber jetzt kommt es nicht. Geht's nicht. Das ist meine. Das ist ein Erbe. Das habe ich von meinen Vorfahren gegeben. Das ist nicht verkäuflich, tut mir leid. Und jetzt kommt ja die Reaktion von Ahab, die zum Ausdruck bringt, was er für einen Charakter hat, was in seinem Herz ist. Und wie er mit Krisen, wie er mit Niederlagen, wie er mit Ablehnung, mit Misserfolg umgeht. Und hier kommt jetzt eigentlich seine Unreife sehr krass zum Vorschein. Also er ist nicht zur Sohnschaft hergereift, sondern er ist ein Kindskring. Bernd uns gesehen. Nein, das ist wahr, oder? Jetzt müssen wir schauen, wie der reagiert, oder? Der schmollt und jammert, geht sich in sein Zimmer, kann verstecken, schließt sich ein, geht ins Bett, zieht dich über den Kopf und isst nicht mehr, spielt die beleidigte Leberwurst. Ja. Und ich bin ganz ein Armer. Missgelaunt, beleidigt. Es kommt etwas von seinem Selbstwertgefühl, kommt jetzt da vor, wo auch nicht allzu hoch ist, entmutigt. Und jetzt, das ist jetzt das Interessante, erst durch diesen Umstand, oder? Vorher haben wir von Isebel nichts gehört, erst jetzt, wo die Schwäche von diesem Leiter eigentlich sichtbar wird, wo die Schwäche offenbar wird, jetzt kommt sie auf den Plan, oder? Also sie kann nur dann kommen, erst dann kommen, wenn eben der Leiter, der eigentlich das Mandat hätte, schwach ist, unreif ist, und sich kindisch verhaltet, trötzelnd und zwängelnd, oder? So, also das erleben wir auch bei unseren Kindern, solche Situationen, oder?
Da hat mir das Zeug weggenommen, die wollte es mir nicht geben, und...
Solche Sachen, oder? Das kommt einfach so vor hier, so. Und jetzt kommt die Isebel auf den Plan und es ist interessant, wie sie vorgeht. Ihr Wort, also sie merkt, irgendetwas ist nicht gut mit ihm, er verkreucht sich da. Und dann erzählt er ihr das, ich bin ganz in Armen und ich habe doch den Weinberg wollen und der Böse will mir das nicht geben. Und er sagt die Isebel, du bist doch der König von Israel. Und das ist etwas Wahres, was sie da sagt. Also er sagt, hallo. Machst du ein Lamento da? Du bist doch wieder König. Aber jetzt kommt, jetzt ist die Fortsetzung, die jetzt folgt, ist nicht folgerichtig. Also, wenn man jetzt in den Ordnungen von Gott würde weitergehen, dann würde sie ihn jetzt ermutigen, zu handeln, oder? Sie würde ihm vielleicht eine gute Idee geben. Und er würde nachher handeln, er würde wieder aufstehen, er würde das Mandat nehmen, das Gott ihm gegeben hat als König. Und irgendeine gute Idee vielleicht kreieren, wie man jetzt doch noch das Problem könnte lösen. Aber hier sehen wir jetzt, die Säbel halten sich in keiner Art und Weise an
Gottes Ordnungen. Sie übernimmt jetzt gerade die Führung. Und das ist etwas Typisches, oder, für den Geist von Isabel. Sie übernimmt gerade das Kommando und sie fährt gerade an, in eigener Regie zu handeln. Ohne, dass er das überhaupt weiss. Er weiss nicht, was sie macht. So nach dem Motto so. Es ist fertig gejammert und jetzt übernehme ich das Kommando. Und jetzt seht ihr mal, wie es hier geht, oder? Und jetzt fährt sie an den Briefen schreiben, auf das Papier vom König. Wie die Briefe werden mit dem Siegel vom König versiegelt, so dass alle Leute meinen, das sei der König selber, der das Mann noch das hat rausgegeben, das Mann noch, dabei hat sie das gemacht. Und dann wird so ein gemeiner, hinterhältiger Mordplan verbreitet und ausgeführt. Mit allen unmöglichen Mitteln wird hier manipuliert. Es werden zwei Leute beauftragt, die sollen lügen gegen den Naboth aussprechen, ihn sollen verleumden vor dem ganzen Ding, ihm Sachen unterstellen, die er gar nicht gemacht und gar nicht gesagt hat. Das ist eine regelrechte Verschwörung, die sie hier anzettelt gegen den Naboth, der ihm letztendlich nachher das Leben kostet. Also wir sehen hier eine arrogante, gemeine Verschwörung mit Lügen vermischt, die letztendlich ihre zu ihrem Ziel verhilft. Und nachher der Ahab, und dann nachher das Ergebnis gehört, der Naboth ist tot, er fragt nicht einmal nachher, wie das jetzt gegangen ist, oder? Sondern er geht einfach ab und freut sich eben, das ist immer noch das Kind. Jetzt habe ich endlich mein Ding, oder mein Geschenk, das ich schon immer wollte. Also es ist ja etwas, was er ausdrückt, es ist wie eine Habgier da beim Ahab, etwas, was ich unbedingt will, und wenn ich das nicht hatte, bin ich beleidigt und traurig und verrückt. Ja, so reagiert er dann, oder? Wenn er ein Weihnachtsgeschenk bekommt, das ihm nicht passt. Das ist so irgendwo Kleinkindverhalten. Und dann kommt ja, wie gesagt, wenn wir gelesen haben, das Gericht von Gott, der Elia, der kommt und sagt, so nicht. Jetzt wollen wir die ganze Geschichte noch ein bisschen analysieren und schauen, was heisst das jetzt für uns. Der Name Isabel heisst ohne Verbindung oder ohne Verbindlichkeit, unverheiratet, kann so heissen, jemand, der sich nicht verbindlich machen kann, jemand, der sich nicht zuordnen kann. Jemand, der sich nicht auf etwas einlassen kann, das verbindlich ist, das nicht bindungsfähig ist, das alles in Eigenregie macht, das sich nicht unter- und einordnen kann. Das ist das, was ihren Namen bedeutet. Und der Ahab, das heisst eigentlich Ahab, das heisst, das ist der Bruder vom Vater, heisst das der Name. Ahab. Und das ist schon wieder etwas Typisches, oder? Ahab, also das ist der Bruder vom Vater, der Bruder vom Vater ist der. Das ist der Onkel, genau. Was ist der Onkel? Ja, eigentlich ist er der König. Er ist eigentlich, sollte wie der Vater sein, oder? Aber jetzt ist der Onkel. Er ist nur der Bruder vom Vater. Was haben die Onkel so für Eigenschaften? Merkt ihr das? Der nette Onkel, hä? Ja, der ist ja nicht verantwortlich für die Erziehung vom Kind von seinem Bruder, oder? Das ist ja nur der Onkel. Kennen wir das? Und da können die Kinder machen, was sie wollen, wenn der Onkel schaut oder wenn die Tante schaut. Der lässt alles durch, da kann man auf der Nase nur tanzen. Er ist ja nur der Onkel. Der nette, liebe Onkel, der Ja, wo alles nicht so eng ist, weil dann muss er dann auch die Erziehungsschlamassel, die er anrichtet, nicht ausbaden, das können dann wieder die Eltern schauen. Kennen wir, oder? Also es gibt natürlich auch bei den Grosseltern solche Begebenheiten, haben wir auch immer wieder erlebt, die Welt, die Kinder weiss eh was alles gibt, und dann dürfen die Kinder alles und lassen alles durch. Und die Kinder merken das natürlich und nützen das aus und irgendeiner überbordet das Ganze. Und wenn sie dann probieren zu stoppen und probieren Grenzen zu setzen, dann folgen sie nicht mehr, weil sie die Autorität schon verloren haben und das Ganze endet in einem Schlamassel, in einem Dilemma und die sind froh, wenn sie die Kinder endlich wieder können. Den Eltern abgeben und die Eltern haben dann auch wieder einen Tag Arbeit. Da wieder Ordnung in das Ganze hineinzubringen. Es muss übrigens nicht so sein, gell? Das kann ganz anders sein, es gibt doch. Aber einfach so ein bisschen spüren, eben, das ist so der Onkel, oder? Also der, der eigentlich nicht der Vater ist, sondern mehr eben so lassen geschehen. Und das ist ja typisch, wenn man sieht, wie man hat. Er steht nicht her. Er nimmt sein Mandat nicht. Er ist nicht der Vater, den er eigentlich sollte sein, sondern er verhält sich wie ein Onkel, der nicht zuständig ist und die anderen lassen machen. Und die Säbel ist eben eine, die sehr geschickt kann manipulieren und kann kontrollieren. Ich denke, das ist etwas ganz Typisches von dem Isäbel-Geist. Wichtig ist noch, wenn wir von dem Isäbel-Geist reden, jetzt, oder Charakter, wie man ihm auch immer sagen will, dass es hier nicht nur um Frauen geht. Gell? Also alle Männer. Ich habe nicht das Gefühl, das geht mir nichts an. Der Geist von Isäbel, der kann ganz gut auch in einem Mann wirksam sein. Und umgekehrt übrigens so. Auch die Schwäche vom Ahab, die Schwäche vom Leiter, vom Haupt, vom Vater, das kann auch in einer Frau sein. Das ist so eine Schwäche oder so ein falsches sich zurückziehen. Und was wir hier haben, ist eigentlich etwas, was nicht nur in christlichen Gemeinden ein Problem ist, wo wir hier gesehen haben in Thyatira, wo offensichtlich in der Gemeinde, einer ist mehr, hier ist offensichtlich, es ist ein Geist, der in der Gemeinde operiert, nicht irgendwo ausserhalb von der Gemeinde, sondern es ist schon ein Problem, das wir auch in den Ehen haben, in den Familien haben, wo wir in der Gesellschaft haben, wo allen Orten ist, wo Leiterschaft ist, wo Ordnungen sind, wo Gott eigentlich gesetzt hat und die Ordnungen missachtet werden. Kennen wir das? Also ein schwacher Mann und eine starke, dominante Frau. Konstellation, oder? Und das ist für beide eine Herausforderung. Das ist das, was ich heute sage. Es ist nicht einfach nur der Isäbel ihr Problem. Es ist im Ahab sein Problem mindestens genauso. Der Ahab ermöglicht es erst, dass ein Isäbel einen solchen Platz einnehmen kann, dass sie solche Power bekommen kann. Versteht ihr das? Es ist nicht einfach die Isäbel alleine, die funktioniert. Es ist das Zusammenspiel von einem schwachen Leiter und von einer dominanten Person, die hier zu dem Ganzen führt. Und wenn ich jetzt sage, in der Ehe kann das so sein, ein schwacher Vater, der nicht da ist, der sich nicht um die Erziehung der Kinder kümmert, der abwesend ist. Und wenn er anwesend ist, ist er auch abwesend. Ja, nimmt er wie seine Verantwortung nicht, kümmert sich nicht um die Kinder oder eben tut ihnen alles zu lieb, ist wie der Onkel, der nette Onkel, der ihnen alles zu lieb tut, den Kindern und allen alles durchlässt, oder? Und Mutter ist die, die am Weibeln ist, die muss schauen, dass die Grenzen stimmen, dass die Erziehungsmaßstäbe eingehalten werden, die Abmachungen, die man jetzt den ganzen Tag eingeübt, konsequent durchgehalten werden. Und dann kommt der Vater her und sagt, nein, das ist gut, ihr könnt gerne noch ein Schokolade haben. Und dabei haben sie schon drei Schokolade gehabt. Die Mutter hat gesagt, das ist jetzt das allerletzte. Jetzt gibt es definitiv keins mehr. Und ihr spürt, was das für Probleme gibt. Und das heisst noch lange, dass jetzt hier ein Geist von Isäbel schon aktiv ist. Aber solche Situationen können solche Geister einladen. Schwache Väter, dominante, starke Mütter. Es kann umgekehrt sein. Sie haben vorhin gesagt, das ist nicht eine geschlechtliche Frage. Es ist vielleicht mal sein, dass es ein bisschen typischer ist auf dieser Seite rum. Aber es gibt umgekehrt absolut auch. Es gibt auch dominante Männer, die sehr kontrollierend und manipulativ sind. Und es gibt auch Frauen, die sehr angepasst sind und einfach nur irgendwo ein Schatten sind von ihm und überhaupt keine eigene Meinung haben und nur hinten nachdeseln und alles machen, dass es ihm irgendwie wohl ist. Und das ist dann auch genau das Gleiche, nur einfach umgekehrt. Merkt ihr das? Und jetzt gibt es das Ganze natürlich in der Gemeinde.
Wir haben das gesehen, es gibt so in der Gemeinde, die Isabel ist hier aktiv, spielt sich als Prophetin auf und tut so eigentlich die Leiterschaft von einer Gemeinde unterwandern. Auch hier, es braucht eine schwache Leiterpersönlichkeit, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und auch da braucht es so die Konstellation, eben, da ist eine Unsicherheit da, man weiss nicht recht, wie weiter, oder es ist, die Mandate sind nicht geklärt, oder was auch immer, und dann kommen so Leute, die auftreten und sagen, und ich habe ein Wort von Gott, und ich glaube, so muss man es machen, und wie das Zepter übernehmen. Oder das ist so, es ist wie jemand, der plötzlich einfach so in einer Eigendynamik selber fährt, regieren selber fährt, aktiv werden, ohne dass das mit der Leidenschaft abgesprochen ist, oder von ihren Herren so beschlossen wäre worden. So eine Eigendynamik. Oder Leute, die so einen Isabel-Geist haben, das sind meistens eben so Einzelkämpfer-Typen. So Typen, die sich nicht einordnen können, die sich nicht unterordnen können, die sich auch nichts sagen können. Wir sehen es nachher, wir haben gesehen hier, Offenbarung. Gott sagt, ich habe ihren Buß gegeben, ihre Zeit gegeben, umzukehren, und sie sich kehrt nicht um. Also, es ist auch eine Unbußfertigkeit da drin. Es ist keine Einsicht da, dass irgendetwas falsch wäre. Leute mit einem so einem Isabel-Geist, die sind nie die Schuld. Sind immer die anderen die Schuld. Und wenn sie sich entschuldigen, entschuldigen sie sich höchstens in dem Sinne, es tut mir leid, habe ich deine Gefühle verletzt, aber eigentlich ist das dein Problem. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mich vielleicht ungeschickt geäussert, aber eigentlich habe ich recht. Heisst das, ist überhaupt nichts mehr Buß sein, oder? Das ist so ein bisschen die Art, wie sich das anfühlt. Es sind auch Leute, wir haben es jetzt vorhin gesagt, am Beispiel, die einfach das Zepter immer in die eigene Hände nehmen. Sie können nicht zusammenarbeiten. Sie können sich nicht nur nicht ein- und unterordnen. Sie können auch nicht zusammenarbeiten. Das ist das, was uns selber bedeutet. Sie ist nicht fähig, in einer Gemeinschaft zu funktionieren, in einer Verbindung, in einem Kooperativ zu arbeiten. Wenn sie kommt, übernimmt sie das Kommando. Da gibt es nicht ein Gespräch, da gibt es nicht, wir tun jetzt zusammen beraten, wie könnte man das machen. Sie ist nicht die Hilfe, die dem Mann Zeit geschenkt ist, für das er sein Mandat kann, sondern sie macht es gerade selber. Also es ist ganz etwas Typisches, so, also die Eigendynamik, dass ich mache es gescheiter selber. Dann weiss ich, das ist gut, das sind ja Leute, die nicht können delegieren können. Es gibt so viel im Geschäftsleben, die nicht können vertrauen, dass jemand anderes das auch kann. Mach es gescheiter, geht selber, dann kommt es gut. Das ist in dem Beispiel vom Weinberg sehr typisch, oder? Sie nimmt, macht es gerade selber, oder? Dann zack, 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 und dann wird das Zeug gemacht. Jetzt zeigen wir mal denen, wie es läuft hier. Und das ist so etwas, was der Geist von Isabel ausmacht. Spürt ihr das so ein bisschen? Und als ich das so ein bisschen angeschaut und mir vergegenwärtigt habe, habe ich gemerkt, also, mich hat es auch betroffen gemacht. Weniger die Säbel als der Rab. Schwache Leidenschaft, oder? Das hat mich herausgefordert, ja. Wir merken, das ist, man tut natürlich, wenn man selber unsicher ist, wenn man selber zögernd ist, wenn man selber nicht recht weiss, wie eben, man lädt das ein Stück weit ein, oder? Und wir haben ja gesehen, der Elia, wie es ihm gegangen ist, unter dem Fluch sozusagen von Isabel, unter dem Ausspruch von Isabel, was für eine ungeheure Depression das ausgelöst hat in einem Mann von Gott, oder? Das hat mich angesprochen. Und er sich probiert zu verstecken, wo er denkt, das hat eh alles keinen Sinn, wo er rausläuft, wo er fliehen will, wo er sagt, jetzt kann er am liebsten nur noch sterben, oder? Ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben. Und das ist das, wo nachher eben am anderen auch noch einmal Raum gibt. Schwache Leiter, schwache Prophet, respektive eben ein Prophet, der eingeschüchtert ist, wo nachher Gott wieder aufpäppeln muss, dass er wieder sein Mandat nimmt. Und jetzt kommen wir noch zum Ende der ganzen Geschichte, zum Tod von der Isabel, 2. Königin 9, das ist jetzt ein bisschen weiter hinter. Die hat ihren Mann relativ lange überlebt. Der Rab ist kurz darauf aber gestorben in einem Krieg und die Hunde haben sein Blut geleckt, genauso wie es der Elia ihm vorausgesagt hat. Und auch der Tod von Isabel ist nicht viel besser gewesen. 2. König 9, Vers 30 ist nicht so eine appetitliche Geschichte hier. Aber wir lesen es trotzdem.
Als die Königin Mutter Isebel hörte, dass Jehu nach Jezreel gekommen war, schminkte und frisierte sie sich und setzte sich ans Fenster. Und als Jehu durch das Tor ritt, rief sie ihm zu: Kommst du in Frieden, du, der du wie Simri der Mörder deines Herrn bist? Jehu blickte auf zum Fenster und rief: Wer ist hier für mich? Zwei oder drei Bedienstete schauteten aus dem Fenster. Werft sie hinaus, schrie Jehu. Da warfen sie Isebel aus dem Fenster und ihr Blut spritzte auf die Wand und die Pferde und über sie und die Pferde, die über sie hinwegtrampelten. Dann betrat Jehu den Palast und aß und trank. Schließlich sagte er: Irgendjemand sehe nach dieser verfluchten Frau und bestatte sie. Sie ist immerhin die Tochter eines Königs. Doch als sie hinausgingen, um sie zu bestatten, fanden sie nur noch ihren Schädel, ihre Füße und ihre Hände. Als sie zurückkehrten und es Jehu berichteten, meinte er: Damit erfüllt sich die Botschaft des Herrn, die er durch seinen Diener Elia von Tischbe verkündigen ließ. So, also da wird jetzt sagen, die Verheißungen werden wahr. Und es geht jetzt hier nicht unbedingt um das ein bisschen makabere Bild, das hier zu sehen ist, sondern es geht darum, wer ist der Jehu? Wer ist der, der hier der Isebel entgegensteht? Und das sind alles Bilder für den Geist, gell? Es geht hier nicht um Mord und Totschlag, es geht um geistliche Realitäten. Jehu war ein Mann, der vom Diener von Elia eingesetzt wurde und bevollmächtigt wurde. Also er hat sich nicht etwas selber genommen, sondern er ist von Gott her berufen, hat sich von einem geistlichen Vater einsetzen lassen, bevollmächtigen, und jetzt kommt er in dieser Autorität. Oder auch, wo der Elia davon gesäckelt ist, vor dieser Isebel, der Jehu geht direkt her und konfrontiert sie, Vatergrad, und nachher ist Feuer runter. Also solche Unterstützung braucht es nachher Leute, die von einem geistlichen Vater bevollmächtigt sind, eingesetzt sind. Natürlich also von einem geistlichen Vater, von Gott eingesetzt und bevollmächtigt, aber von einem geistlichen Vater bestätigt werden, ich muss es so sagen, dass wir nicht das Durcheinander bekommen. Und nachher ist Power da, gegen den Geist anzugehen und das Zeug zu killen. Und das ist in der Gemeinde auch so. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier sehen, es geht um geistliche Realitäten. Eben das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch für das Neue Testament. Wir haben gesehen, wo wir das letzte Sendschreiben haben angeschaut. Ich muss das hier noch schnell einblenden. Volk Israel ist da unten in der Wüste gsi, hat nachher eben durch Edom durch müssen, durch Moab und durch Ammon, bis es dort nachher in Jericho hat können. Das ist hier, da unten ist es aufgekommen, durch Edom durch Moab durch Ammon durch und hier nachher über den Jordan gezogen irgendwo hier und dann nachher in Jericho sind einmarschiert. Das sind Mächte, die wir gesehen haben, die das Volk Israel hat müssen überwinden. Edom steht für Verachtung von Erstgeburt, sind Nachkommen von Esau. Moab ist einer von den Söhnen vom Lot, aus ihrer älteren Tochter, also das ist aus Inzucht heraus geboren worden, weil die beiden Töchter vom Lot keine Männer mehr hatten, die sind umgekommen, dann, wo das Gericht über Sodom und Gomorra ist gekommen, weil sie dann ins Bergland sind geflohen, wo es keine Männer mehr hatten, sind die Töchter keine Männer gehabt. Und dann haben sie den Vater besoffen gemacht, der Lot, und haben sich zu ihm gelegt. Und beide haben einen Sohn bekommen. Der eine war der Moab und der andere der Ammon. Und eben Moab bedeutet Vater, wozu? Vater brauchen wir doch nicht. Und der Ammon bedeutet, das ist der Sohn. Also Ben Ami hat er geheißen, aus ihm kommen dann Ammoniter, Sohn des Volkes. Also hier geht es um die Volksregierung, nicht um eine Vaterschaftsregierung, nicht um eine Gottesregierung, sondern das Volk sieht, was durchgeht. Und wir sehen hier die Geister, die das Volk hat müssen konfrontieren mussten. Verachtung von Vaterschaft, Volksregierung. Das ist das, was wir auch beim Balak und Biliam haben gesehen, in dem Sendschreiben nach Pergamon. Und jetzt hier geht es auch wieder um Vaterschaft. Es geht um eine schwache Vaterschaft und es geht um einen Geist, der reinkommt von Isebel. Also sie war ja eine Sidonierin, die Isebel. Sidon war der Erstgeborene von Ham, der Erstgeborene Sohn von Ham, der Sohn von
Noah. Und der Ham, das möchte ich mich noch erinnern, das war der, wo sein Vater, der Noah, der besoffen war und nackt im Zelt gelegen ist, ist er hergegangen, hat gesehen, er ist da besoffen und rot und geht seinen Brüdern erzählen. Und seine Brüdern kommen ja nachher mit einer Decke, der eine links, der andere rechts, und gehen so hinter sie zum Zelt her, dass sie ihren Vater nicht sehen und legen die Decke über ihn und bedecken seine Blöße. Und wenn er Noah erwacht am nächsten Tag und erfährt, was passiert ist, verflucht er der Ham, wo dem Nachkommen dann eben von den Kanaaniter aus dem Ham herauswachsen. Also all die Völker, die in diesem verheißenen Land leben, all die Iter, Hethiter, Hittiter, Jebusiter, Sidoniter und so, das sind alles Nachkommen vom Kanaan, wo einer von den Söhnen vom Ham war. Und der Sidon hier eben auch. Also das kommt alles aus dieser Linie. Und ihr seht jetzt, wie sich so ein Fluch nachher auswirkt, oder? Wo Vaterschaft verachtet wird, wo Vaterschaft nicht geehrt wird, wo Blöße vom Vater zur Schau gestellt wird. Und dann kommt der Fluch rein und genau die Nachkommen von diesen Völkern werden für das Volk von Gott ständig zum Problem. Also mit solchen Geistern hat man dann immer wieder, ist man immer wieder konfrontiert. Und darum hat ja Gott gesagt, ich würde mich auf gar keinen Fall mit diesen Völkern irgendwie vermischen. Kommt nicht gut raus. Und wegen dem habe ich die Völker von euch vertrieben, weil sie so abscheuliche Götze verehren und Brüche haben. Wenn ihr das auch macht, dann könnt ihr das Land letztendlich nicht behalten. Also wir sehen eben, das ist etwas, was uns als Gemeinde oder uns natürlich auch angeht. Wie gehen wir mit Vaterschaft um? Wie gehen wir mit schwachen Leiter um, wie können die ermutigt, gestärkt und gefestigt werden, wie gehen wir in Ehe um mit Situationen, wo das eine stärker ist als das andere. Und da möchte ich mich herausfordern und Mut machen. Es muss nicht so rauskommen. Wir müssen nicht in dieser Unordnung bleiben. Auch wenn vielleicht sich die Männer manchmal ein bisschen schwach fühlen und ja, die Tendenz haben, sich zurückzuziehen. Und Frauen aus dem aus das Gefühl haben, dann muss ich jetzt halt reinstehen und regieren und das Zepter übernehmen. Oder das sind wie zwei Schwächen, die da zusammenspielen. Spürt ihr das? Und die Lösung ist nicht, dass entweder er der dominante Typ ist und sie das Huscheli. Und die Lösung ist auch nicht, dass er einfach der Waschlappen ist und sie die Hosen anhat. Sondern die Lösung ist, dass sie einander in ihren beiden Schwächen helfen. Schlüssel für eine starke, dominante Frau, für ihrem schwachen Mann zu helfen, ist nicht, dass sie es macht. Für ihn. Dass sie einfach halt das Kommando übernimmt. Sondern der Schlüssel ist, dass sie sich demütigt und in dieser Ordnung, in der Unterordnung lebt und ihm die Hilfe ist, dass er sein Mandat nehmen kann. Das ist manchmal ein schwieriger und langer Weg. Ich weiss das. Und das ist in vielen Ehen so, dass Männer so ein bisschen die Tendenz haben, sich zurückzuziehen. Aber wie ich eben vorhin gesagt habe, das ist nicht eine Mann-Frau-Sache letztendlich, aber einfach. Und es ist der Mann in ihre Verantwortung, ihr Mandat zu nehmen und herzustehen. Und sich nicht zu verstecken und nicht zu rennen und nicht ins Bett zu verkriechen. Weil irgendetwas nicht so ist, wie es sollte. Und zu sagen, und ich habe ein Mandat und ich kann hier jetzt etwas bewirken und ich brauche jetzt zwar Weisheit von Gott. Ich habe jetzt eine Enttäuschung erlebt, habe jetzt eine Absage bekommen, aber jetzt geht das Leben weiter. Genau. Also es ist das Zusammenspiel, das nachher muss in die Ordnung von Gott hineinkommen, dass es nachher Frucht bringt. Blind und in die Ordnung von Gott kann kommen und durch das wieder in Segen kann zurückkommen. Jesus schenkt Zeit zur Luß. Er möchte nicht mit dem Gericht kommen, wie er hier müssen kommen. Er möchte eigentlich mit dem Buß kommen. Und die Seele, die wir in der Offenbarung haben gesehen haben, die scheint in der Gemeinde aktiv gewesen. Sie hat sich als Prophetin aufgespielt. Und hat Leute verführt zum Götzendienst, zur Unzucht. Das kann man natürlich absolut auch bildlich nehmen. Man kann es wörtlich nehmen, man kann es auch bildlich nehmen. Im Alten Testament wird Götzendienst und Unzucht oft miteinander gebraucht, im Sinn von jemandem, der wie eben neben Gott noch einen anderen Götz reinbringt. Das wird als Unzucht bezeichnet von Gott her. Das muss nicht zwingend jetzt mit dem sexuellen Vergehen oder so. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Isabel jetzt da mit diesen Leuten irgendwie sexuelle Unzucht betrieben hätte. Ich glaube, das hätte die Gemeinde auch nicht toleriert oder zugelassen. Sondern es ist
auch eher so etwas Geistliches in eine Unordnung kommt, wo hier wieder so in eine Ordnung hineinkommt. Genau. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Reden, für dein Wort. Danke, hast du unseren Geist geschenkt vor Erkenntnis, vor Offenbarung und vor Kraft. Nicht ein Geist von Ängstlichkeit und Verzagtheit, sondern ein Geist von Kraft, ein Überwindergeist. Herr, und wenn ich die Geschichte anschaue, dann will ich auch um Vergebung bitten, da wo ich manchmal so zurückgezogen habe, wo ich mich in diesen Schwachheiten gebadet habe, wo ich das Gefühl hatte, das sollen doch andere. Und nicht das Gefühl hatte, die fliehe ich, wenn da so Worte sind gekommen, so giftige Worte sind gekommen. Und danke, dass du das vergisst. Danke, dass du mit deinem Blut jede Sünde, jede Schuld kannst zudecken, kannst wegnehmen. Bekenne dir auch da, wo so Überheblichkeit, Manipulation und Kontrolle hineinkommt. Herr, und du kannst das offenbaren, jedem einzelnen Herz, wo solche Momente sind, wo solche Gefühle sind. Ein Gefühl von, ich muss alles selber, ich muss selber schauen, sonst ist eh nicht recht. Wo so hohe Ansprüche sind, an Perfektion, an Qualität, dass nur jedes so machen kann. Danke, Jesus, dass du uns dort oben auftust und uns befreist von jedem Geist von Isabel. Und wir wollen das wirklich sagen, Jesus, du hast jeden Geist überwunden. Und uns den Sieg gegeben. Du hast einen öffentlichen Triumphzug gemacht aus jeder Macht. Du hast sie öffentlich zur Show gestellt und entmachtet. Und du hast auch die Gemeinde hier in Thyatira aufgefordert, Buße zu tun und sich von dem Geist von der Isabel zu lösen und zu trennen und deine Ordnungen wieder aufzubauen und zu installieren. Du hast eine gewaltige Verheißung gegeben, dass wir werden Völker beerben, dass wir werden über Völker regieren. Und ich glaube, das ist schon ein Ausdruck von einem evangelistischen Können für Völker da sein, für sie ein Segen sein. Nicht sich müssen, um sich selber zu drehen, sondern ein Segen zu sein für die anderen. Für die Menschen, die dich noch nicht kennen, Jesus. Sie wollen das freisetzen in deinem Namen. Auch über diese Gemeinde hier. Und du kannst Offenbarung schenken zu jedem Einzelnen, auch die in Ehen sind, die die Machtverhältnisse schwierig waren, ich bitte dich um Gnade, ich bitte dich um dein Reden, ich bitte dich um deine Offenbarung, dass die Ehepaare einen Rang finden, einen Weg finden, in deinen Ordnungen zu wandeln und nicht, dass die Unordnung hineinkommt, die so viel raubt, die so viel kaputt macht und vor allem kein Segen mehr drin ist auf den Kind nicht. Erbarm du dich da, wo so Wege schon eingeschlagen sind worden, wo schon so Einfluss ist hineinkommen. Was schon so viel geraubt und kaputt gemacht hat, barm du dich und schenk noch einmal den Geist vor Buß in einem übernatürlichen Mass, dass wir umkehren und erkennen, wer du bist und wie deine Ordnungen sind und wie gut deine Ordnungen sind. Amen.